Ich möchte an die Predigt von letzte Woche anknüpfen. Es ging darin darum, um den Begriff der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir haben zunächst gesehen, vielleicht eine kurze Zusammenfassung für alle die, die nicht da waren. Wir haben zunächst gesehen, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Christen sehr klare Vorstellungen davon haben, was im Kern die Grundlage für unser Leben mit Gott ist. Wenn wir zum Beispiel ein Werkzeug haben und überhaupt nicht wissen, wofür man das gebrauchen könnte und wie man es bedient, dann fehlt uns die Vorstellung davon und es ist mehr Ballast als Nutzen. Ein Christ, der nie die richtige oder eine richtige Vorstellung davon entwickelt hat, der nie begriffen hat, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt, der wird in seinem Christsein sich immer irgendwie abmühen, wird sein Christsein immer mühsam finden und nie wirklich Freude an dem Leben mit Gott haben. Und darum ist es wichtig, dass wir begreifen, Gott kehrt die Reihenfolge dieser Welt von innerer und äußerer Gerechtigkeit um. Was heißt das? Überall auf dieser Welt müssen wir zuerst etwas tun, etwas leisten und erst dann bekommen wir die Anerkennung für unsere Leistung. Wir müssen zuerst eine fehlerfreie Arbeit schreiben und dann bekommen wir nach der Prüfung durch den Lehrer oder die Lehrerin eine Note 1, sehr gut dafür. Gott dreht es um und macht es anders. Er sagt, in Christus gebe ich euch zuerst die Note 1. Du hast die Prüfung bei mir bestanden. Und jetzt fangen wir an zu lernen. In Christus spreche ich äußerlich euch zuerst gerecht. Und jetzt fangt ihr an, das innerlich umzusetzen. Was für eine ungeheure Befreiung darin steckt. Das ist sozusagen das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die über unser Leben steht. Und Gott spricht uns in Christus gerecht und wir dürfen seine Kinder sein. Einige haben mich nach der Predigt angesprochen und sagten mir, dass sie davon angesprochen waren. Und als ich dann darüber nachdachte, habe ich mir die Frage gestellt, ist es nicht eigentlich gefährlich, das Evangelium, die Gnade so absolut zu predigen? Und ich war überrascht davon, dass niemand von euch mich daraufhin angesprochen hat. Wenn jemand das Evangelium von der Gnade so gesagt bekommt, dann reizt das doch eigentlich zu der Idee, nun, dann muss ich ja eigentlich gar nichts mehr weiter tun. Für den Unfall habe ich eine Vollkasko- und Haftpflichtversicherung, für Feuer habe ich meine Feuerversicherung und falls nach dem Tode doch nicht alles aus ist, dann habe ich für die Ewigkeit noch schnell die Gnade Gottes in Jesus Christus angenommen. Und nun kann ich ja eigentlich so weiterleben wie bisher. Ist es nicht gefährlich, so etwas zu predigen? Und wisst ihr, ich nehme diese Frage, die ich mir selber gestellt habe, sehr ernst. Denn in der Tat ist es in der Schule doch so, nach bestandener Prüfung ist eigentlich die Luft raus. Jeder Lehrer weiß, wenn die Abschlussprüfungen vorbei sind, dann tut kein Schüler mehr was. Wozu auch? Dann gibt es nur noch Abi oder Realschulstreiche, abhängen, aber mehr nicht. Und ist das im Leben mit Gott nicht genauso, dass da die Gefahr besteht, dass wir, wenn wir wissen, dass wir eine Eins, einen Freispruch haben, dann sagen, och, wenn das so ist, ist ja easy. Dann kann ich ja machen, was ich will. Warum soll ich mich dann noch anstrengen? Warum soll ich mir dann noch Mühe geben als Christ? Es kann doch nicht Gottes Absicht, Gottes Wille sein, dass wir so durch unser Leben als Christsein gehen. Nun möchte ich heute ein Stück auf diesen Gedanken eingehen und erlaubt mir eine Vorbemerkung. Ein englischer Prediger, Dr. Martin Lloyd-Jones, hat einmal gesagt, ihr habt das Evangelium nur dann richtig gepredigt, also er hat dann zu Pastoren und Predigern gesprochen, ihr habt nur das Evangelium nur dann richtig gepredigt, wenn die Leute hinterher zu euch kommen und euch genau diese Frage stellen. Denn auch Paulus, nachdem er im Römerbrief das Evangelium der freien Gnade so klar dargestellt hat, fängt er sein 6. Kapitel genauso an, indem er fragt, Megenoito, was bedeutet das denn jetzt für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Megenoito, natürlich nicht, das soll nicht so sein. Merken wir? Auch bei Paulus stellt sich diese Frage, wenn das wirklich so stimmt, wenn das so gilt, wer macht als Christ dann noch den Finger krumm? Wisst ihr, da wo gepredigt wird, Gnade, alles klar. Aber wehe, wenn du dann nicht gut genug bist. Wenn du dich nicht an den Riemen reißt. Da stellt sich ja erst gar nicht die Frage. Aber Gottes Gnade ist wirklich so bedingungslos und absolut, dass man sich da, wo sie gepredigt wird, diese Frage stellen muss. Und man sollte es auch wirklich so verstehen. Die Gnade Gottes ist frei. Für jeden, der an Jesus glaubt, steht dieses gute Urteil Gottes über seinem Leben schon fest. Und nun wollen wir heute diesen entscheidenden Schritt weitergehen. Wir wollen uns fragen, ja, was geschieht denn jetzt, nachdem wir durch Jesus Christus von Gott gerecht geworden sind? Wie soll es denn nun weiterleben in unserem Leben mit Gott? Es kann ja nun wirklich nicht Gottes Wille sein, dass wir nun einfach weiterleben wie bisher, einfach weiter sündigen wie bisher und so tun, als habe das Christsein ja eigentlich nichts mit meinem Alltag zu tun. Als ginge uns das alles nichts mehr an. Nun finden wir in dem 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher im 4. Kapitel, Vers 3, eine ganz eindeutige Aussage. Hier heißt es, denn das ist der Wille Gottes. Ja, was denn? Was ist denn der Wille Gottes für uns? Dass wir ein tolles Auto fahren? Oder dass wir es im Beruf zu etwas bringen? Dass wir in unserem Leben ein Haus bauen und abbezahlen? Nein. Hier wird gesagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es ist schon eine merkwürdige Lebensbestimmung, nicht wahr? Du sollst ein Heiliger, du sollst eine Heilige sein. Dieser Begriff ist ein bisschen vorbelastet, sage ich mal. Bei vielen Menschen herrscht so die Vorstellung, Heilige, das sind so ganz exotische, außerordentliche Gestalten, fernab von allem, was ich jemals zustande bringen könnte. Also so von Mutter Teresa an aufwärts. Paulus ist da ganz anderer Meinung. Paulus spricht die Christen in vielen Briefen mit den Worten an, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, an die Heiligen in Korinth, in Ephesus, in Kolossä. Und wenn Paulus heute an unsere Gemeinde einen Brief schreiben würde, dann würde das seine Anrede sein. Liebe Heilige in Braunschweig. Und Paulus sagt damit, dass Heiligsein für einen Christen etwas ganz Normales ist. Dass wir es im gewissen Sinne schon sind und dass es in einem anderen Sinne Gottes Anliegen ist, dass wir es immer mehr werden. Und wir wollen uns einige Kennzeichen von Heiligkeit anschauen und sehen, was dieser Begriff eigentlich so beinhaltet. Dieser Begriff der Heiligkeit ist zunächst einmal sehr eng mit dem Begriff der Reinheit verbunden. Reinheit, das kennen wir zunächst aus dem natürlichen Leben, nicht nur sauber, sondern rein oder porentief rein. Diese ganzen Floskeln kennen wir aus der Werbung. Reinheit hat also zunächst einmal etwas damit zu tun, dass Schmutz oder Unreinheit beseitigt wird. Wir haben ja tatsächlich in dieser Welt immer wieder mit Schmutz zu kämpfen. Da ist man 2 Wochen im Urlaub, hat vorher alles sauber gemacht, gesaugt, Staub gewischt, kommt nach Hause. Komisch, Wer hat hier gelebt in der Zeit? Da war keiner. Aber trotzdem hat sich Staub, Hausstaub abgelegt und so haben alle Hausmänner und Hausfrauen wieder Arbeit damit, das zu beseitigen, wenn man darauf Wert legt. Es gibt Arbeitsplätze, da muss man am Ende des Tages erst einmal eine Grundreinigung vollziehen. Als ich Tischler gelernt habe, war das so, dass wir immer mindestens ausfegen und wir hatten ja so Kompressoren mit Luft, sodass wir alles, unsere Arbeitsplätze immer schön sauber halten konnten, denn der nächste Tag stand wieder an, neue Arbeit und es ist schön, wenn man an einen sauberen Arbeitsplatz kommt. Oder nachdem man auf einem staubigen oder auf einem matschigen Platz Fußball gespielt hat, ist erstmal eine Dusche angesagt. Es gibt genauso auch im unsichtbaren, im geistigen Bereich Schmutz, der herumfliegt und sich auf uns legen will, der unser Leben unsichtbar verunreinigen will. Und wenn es diesem unsichtbaren Schmutz gelingt, sich auf unsere Herzen, auf unsere Seelen, auf unsere Gedanken zu legen, dann sieht das für Gott nicht viel appetitlicher aus als so ein verschwitzter Fußballer, der nach anderthalb Stunden in praller Sonne oder matschigem Regen vom Platz geht. So ein Stück ist das auch in unseren Sprachgebrauch eingesickert. Dann sprechen wir nämlich manchmal auch von schmutzigen Witzen oder von schmutzigen Filmen und Magazinen. Und das alles zeigt uns, man kann innerlich genauso schmutzig sein, wie man äußerlich schmutzig sein kann. Und das ist etwas, was Gott zutiefst zuwider ist. Und sehen wir, man kann diesen Vergleich dann noch weiterziehen. Diese ganze Sache mit dem Schmutz ist ja nun mal kein reines Umweltproblem. Der Fußballer ist ja nicht nur dreckig, weil der Platz, auf dem er gespielt hatte, staubig war oder matschig war, sondern auch, weil er selber gelaufen ist und geschwitzt hat. Und da kam was von innen raus. Da kann jemand, der am saubersten Arbeitsplatz der Welt ist, in der Mikrochip-Produktion zum Beispiel bei Nvidia, da wird die Luft am Arbeitsplatz durch Filter extrem sauber gehalten. Man muss mit besonderen Schutzanzügen arbeiten, weil ein einziges Staubkörnchen einen hochentwickelten Mikroprozessor sofort zerstören könnte. Aber wenn derjenige, der da arbeitet, 3 Monate lang im gleichen Hemd zur Arbeit erscheint, auch wenn er sich dann sauber macht, also einen anderen Anzug anzieht, dann ist es auch mit der Reinheit nicht mehr weit her. Schmutz ist eben nicht nur ein Umweltproblem, sondern Schmutz entsteht auch aus uns selber. Und es ist auch die Sache mit der geistigen, mit der inneren Reinheit. Ist nicht nur ein Umweltproblem, nicht nur ein Problem dessen, was von außen auf uns einbricht, was auf uns hereinprasselt, was uns beeinflusst, sondern es ist ein Problem dessen, was aus uns selber herauskommt. Jesus hat es einmal so formuliert in Matthäus 15, da sagt er, nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und ein paar Verse später sagt er, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Nach der Luther-Übersetzung. Und da gibt es keine Quarantäne, die uns dauerhaft vor diesem inneren Schmutz schützt. Da gibt es keine Klosterzelle, in der man sich zurückziehen könnte, in der man der Reinheit aus dem Wege gehen könnte. Weil die Quelle der Unreinheit überall mit hingenommen wird. Nämlich, man nimmt sich selber mit. Und sehen wir, darum ist es auch Gottes, ist es auch nicht Gottes vorrangiges Ziel, dass wir Hauptsache nach außen hin irgendwie ein schönes Bild abgeben. Dass wir fromm reden, fromm tun können, uns am Riemen reißen und möglichst heilig erscheinen. Nein, Gott möchte, dass unser Herz gereinigt wird. Heiligkeit bedeutet nicht, dass wir voreinander und vor uns selbst vielleicht eine perfekte, fromme Maske aufsetzen. Heiligkeit bedeutet vielmehr, dass Gott uns von innen heraus reinigen will. Da, wo wir unsere wirklichen Wünsche und Werte und Motive angesiedelt haben, da möchte er ran, da möchte er ansetzen. Reinheit. Ein weiterer Begriff, der deutlich macht, was Heiligkeit ist, ist der Begriff des Abgesondertsein. Heiligkeit bedeutet für Gott abgesondert sein. Wenn man sich die Glaubensrichtungen dieser Welt anschaut, dann fällt einem auf, dass in allen nichtchristlichen Religionen immer großer Wert darauf gelegt wird, dass es heilige Orte gibt, heilige Stätten, heilige Gegenstände, heilige Zeiten. Jede Stammesreligion hat ihren eigenen heiligen Bezirk und da dürfen dann nur die Priester oder Medizinmänner oder wie immer sie heißen, die Personen rein und sonst niemand. Und der Rest um diesen Ort herum ist dann sogenannt profan. Das heißt, da darf jeder hin. Das ist das Alltagsgelände. Im Neuen Testament ist das nun anders. Hier sind nun die Menschen diejenigen, die heilig sind. Und deshalb schreibt Paulus ja auch, macht euch keine Gedanken mehr um Tage, um Monate, um Wochen, um Zeiten und Feste und Orte, wo so etwas gilt. In Galater 4 schreibt er davon. Sehen wir, das ist etwas, was unseren Glauben grundsätzlich auch von anderen Glaubensrichtungen unterscheidet. Aber genauso wie das anderen Religionen nur eben solche heiligen Städte oder Gegenstände haben, die von dem profanen, weltlichen abgesondert sind, sollen nach neutestamentlichem Verständnis nun eben wir heilig sein, indem wir uns von weltlichen Denken abgesondert halten oder sind. Nun muss man allerdings ziemlich vorsichtig sein, denn es hat in der Kirchengeschichte immer wieder in diesem Bereich zwei Irrwege gegeben. Der erste Irrweg war der des vollkommenen Rückzugs aus der Welt. Habt ihr schon mal von sogenannten Säulenheiligen gehört? Das waren Leute, die sich auf Säulen gesetzt und gestellt haben, mindestens 3 Meter hoch, manche sehr viel höher. Und sie haben den Rest ihres Lebens dort verbracht. Bei Wind und Wetter, Tag und Nacht, ohne Regenschutz auf dieser Säule. Vielleicht habe ich euch schon mal erzählt von sogenannten Säulenheiligen, die sich dahin gegeben haben. Und ich habe vorhin noch mal bei Wikipedia nachgeguckt. Es gab tatsächlich einen orthodoxen Mönch, der von 1995 bis 2015, also 20 Jahre lang, auf so einer Säule lebte. In früheren Zeiten, in früheren Jahrhunderten, 4. 5. Jahrhundert, wo das so ein bisschen aufkam, da durften die nur wieder runter, wenn sie entweder zum Bischof geweiht worden sind oder wenn Verfolgung anstand. Ansonsten blieben sie auf diesen Säulen. Das Einzige, dass die Menschen ihnen ab und zu mal Essen und Trinken brachten, aber sie brauchten nicht viel. Schwarzbrot war schon Luxus bei ihnen. Ziemlich exotisch. Dahinter steckt die Vorstellung, dass Heiligkeit bedeutet, dass man sich zurückziehen muss von aller Welt, allem Schönen, aller menschlichen Gemeinschaft, allem Luxus und so auf diese Weise nur noch für Gott zu leben. Sowas gibt es heute sehr selten. Wie gesagt, dieser eine orthodoxe Mönch, der hat das mal noch eine Zeit lang auch im 21. Jahrhundert durchgezogen. Aber es ist auch gar nicht so lange her, dass in freikirchlichen Kreisen man versucht hat, seine Heiligkeit dadurch zu sichern, dass man möglichst viel Distanz zwischen sich und den sogenannten weltlichen Dingen brachte. Und dann gab es sehr feste Vorstellungen und lange Listen, was alles weltlich ist und wovon man sich fernzuhalten hat. Das ist der eine Irrweg, dass man versucht, Heiligkeit durch Rückzug von der Welt erreichen zu wollen. Aber es gibt noch einen zweiten Irrweg, nämlich den, dass man diesen Aspekt der Heiligkeit im Alltag fast völlig aus dem Auge verloren hat. Und wisst ihr, ich glaube, dass dies heute viel eher unser Problem ist. Ich glaube, dass heute viele Christen aus lauter Angst, bei ihren Freunden, Arbeitskollegen anzuecken oder als verschroben oder gesetzlich zu gelten, alle möglichen Dinge mitmachen und an sich heranlassen, von denen sie sich eigentlich absondern sollten. Und ich glaube, dass wir Christen heute viel mehr als früher in der Gefahr stehen, eben keinen klaren Standpunkt mehr zu beziehen, keine klaren Aussagen zu strittigen Themen mehr zu machen, nicht mehr Flagge zeigen, aus lauter Angst als intolerant zu gelten. Und wer möchte schon in unserer heutigen Zeit intolerant sein? Und so genießt man am Sonntag fröhlich sein Christsein, aber im Alltag schafft man es denn nicht, so ein gesundes Anderssein durchzuhalten. Da ist Gruppendruck, da ist Meinung der anderen oder einfach unsere Bequemlichkeit, die sind dann so stark, dass man auch in Situationen, wo man eigentlich gefragt wäre, einfach nicht mehr den Mut hat, klare Kante zu geben, ein klares Wort zu sagen. Und so macht man bestimmte Dinge eben mit oder trägt sie durch Schweigen und lässt Dinge auf sich abfärben, die alles andere als heilig sind, die Gott immer noch abstoßen findet. Zwei Irrwege und beide sind bei dem einen oder anderen von uns sicherlich schon einmal aufgetaucht. Jesus hat uns eine gute Vorgabe gegeben, wie wir diese beiden Irrwege meiden können. In der Luther-Übersetzung wird es ausgedrückt mit den Worten: Als Christen seid ihr in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wisst ihr, genau das ist Gottes Programm für unser Leben. Wir haben als Christen unser Leben noch immer in dieser Welt zu führen. Aber wir sollten es so führen, dass deutlich wird, dass wir nach anderen Maßstäben leben, dass wir andere Prioritäten haben als Menschen, die ohne Gott leben. Da wir in unserem Land in einer vom Christentum geprägten Gesellschaft leben, gibt es auch Menschen, die eben nicht mit Gott leben, aber immer noch gut geprägt sind, dass wir an manchen, die manche Sachen durchziehen, uns sogar ein Vorbild nehmen könnten in dem, wie sie leben. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist, dass wir Licht sind in einer dunklen Welt, dass wir Salz sind in einer Welt, die verdirbt und dass wir heilig sein sollen an unheiligen Orten. Ich habe vor einer Weile mal eine Begebenheit von einer jungen Christin in Amsterdam gelesen, die mich sehr beeindruckt hat. Diese junge Frau hat sich das als ihre Aufgabe vorgenommen, mit ganz heruntergekommenen Leuten zusammenzuleben. Unter ihnen als Licht zu leben, ihnen, wo es möglich ist, von Jesus etwas weiterzugeben oder weiterzusagen. Und sie ist dann eines Tages in eine Wohngemeinschaft mit einigen Punkmädels gezogen, ohne zu wissen, dass ihre neuen Mitbewohnerinnen aktive Satansanbeterinnen waren. Die waren so in manchen Bereichen richtig düster, richtig finster drauf. Aber sie hat diese Mädchen geliebt und sie hat ihr Leben mit ihnen geteilt. Eines Tages kam es dazu, dass diese drei Punks eine Satansmesse abhalten wollten. Da hat sie sich gefragt, was soll ich jetzt in dieser Situation tun? Nun, sie hat natürlich nicht neugierig mitgemacht, aber andererseits ist sie auch nicht in Panik abgehauen oder so. Hilfe, was passiert hier jetzt? Sie hat sich einfach auf ihre Couch gesetzt und hat angefangen, Gott leise in ihrem Herzen zu loben und zu preisen. Und sie hat dann hinterher erzählt, es sind zwei Dinge passiert. Nämlich zum einen, dass sie sehr deutlich gespürt hat, dass Gott ganz dicht bei ihr ist. Sie sagt, ich habe dort in diesem Zimmer die Nähe Gottes viel stärker erlebt als auf allen christlichen Konferenzen, auf denen ich je gewesen bin. Und die zweite Folge war, bei den Satansanbeterinnen hat überhaupt nichts geklappt. Da kam kein Geist und gar nichts, ist einfach nichts passiert. Und die drei Mädels haben das ganz deutlich erlebt, dass Jesus der Stärkere ist, dass er der Herr ist und dass der Teufel nichts tun kann, wenn Jesus die Hand drauf hat. Heilig sein an unheiligen Orten, das ist die Herausforderung, in der wir als Christen stehen. Nun müssen wir es nicht gleich mit Satansanbetern aufnehmen. Diese Situation ist doch eher selten und dann auch vielleicht für bestimmte Leute eine besondere Aufgabe, die Gott hier dieser Frau gegeben hat oder vielleicht auch andere Menschen dazu befähigt. Aber unheilige Orte, die kennen wir doch alle, oder? Unheilige Situationen, unheilige Momente, die sind uns doch nicht fremd. Wie verhalten wir uns da? Nehmen wir dann schnell Reißaus, weil wir mit diesen Leuten ja nichts zu tun haben wollen? Oder stehen wir einfach nur schweigend dabei und dulden all den Schmutz, der da abgesondert wird? Und erleben vielleicht selber, wie ein Stück darauf auf uns abfärbt? Oder finden wir einen Weg, auch in diesen unheiligen Situationen heilig zu sein, ohne überheblich zu sein? Und zu Gott zu stellen, ohne die Menschen abzulehnen? Einen klaren Standpunkt zu vertreten, ohne zu richten? So wie diese junge Frau aus Amsterdam in dieser Situation bei dieser besonderen Satansmesse, wie sie die Mädchen immer noch lieb hatte und doch in ihrem Herzen rein und heilig blieb. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, denn das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Eure Heiligung. Heiligung heißt Reinigung und Heiligung heißt Absonderung. Und ich möchte uns zum Schluss einfach die Frage stellen, sind wir bereit, uns und unser Leben so von Gott reinigen zu lassen, so uns von Gott absondern zu lassen, von dem Schmutz dieser sogenannten Welt? Und ich denke, man muss kein Intelligenzbolzen zu sein, um zu erkennen, dass dieser Prozess, dieses Eingreifen Gottes so manches Mal richtig wehtun kann und einschneidende Veränderungen mit sich bringen kann. Dass das ganz schön ans Eingemachte gehen kann, wenn Gott uns fordert, konsequent zu sein. Wenn er möchte, dass wir endlich einmal Stellung beziehen, dass wir Farbe bekennen, dass wir so manche Dinge ablegen, die eben nicht rein und eben nicht heilig sind und die darum auch nicht zu unserem Leben mit Gott passen. Wisst ihr, da stellt sich für jeden von uns die Frage, will ich das wirklich tun? Will ich da konsequent sein? Und so möchte ich uns zum Schluss ein Beispiel erzählen, das uns einfach ermutigen soll, uns auf unseren Gott und auf seinen Reinigungsprozess einzulassen. Es war einmal ein Goldschmied, der einen großen Klumpen Gold geschenkt bekam. Und man sollte doch denken, dass er sich riesig freut, dass er solch etwas Wertvolles bekommen hat. Aber was macht er da mit diesem Goldklumpen? Er nimmt diesen Goldklumpen, macht ein Feuer an und schmeißt diesen Goldklumpen da hinein. Wenn der Goldklumpen denken könnte, dann würde er doch zu sich selber sagen, mein Besitzer mag mich selber wohl nicht. Das Feuer ist jetzt bestimmt für eine Strafe, weil ich noch Verunreinigungen in mir habe. Der hält nichts von mir und deswegen behandelt er mich so. Aber sehen wir, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Goldschmied weiß, was für einen fantastischen Wert er da vor sich hat. Und gerade weil der Goldklumpen ihm so wertvoll ist, deswegen investiert er Mühe in ihn und reinigt ihn. Mit Feuer reinigt man kein Zeitungspapier. Das verbrennt. Aber so etwas wie wertvolles Gold, das kann man im Feuer reinigen. Und der Goldschmied tut das, weil er zu sich sagt, dieser Klumpen ist zu schade dafür, dass er aus so einem Gemisch aus Gold und Dreck besteht. Ich will dieses Gold pur haben. Und wenn Gott uns läutert, dann tut er das nicht, weil er mit uns unzufrieden ist und uns nicht mag und sich an uns ärgert, sondern weil er sagt, da ist so ein wertvoller Mensch. Du bist so ein wertvoller Mensch. Ich will dich pur haben. Du bist zu schade dafür, dass so ein Gemisch aus Guten und Bösen, aus Gold und Dreck, aus Heiligkeit und Sünde bleibt. Dich will ich pur haben. Verstehst du? Gott verändert uns, weil er uns wertschätzt. Und darum mutet er uns manchmal auch Dinge zu, die eben manchmal nicht so einfach sind. Und wenn Gott dabei ist, dir auch in deinem Leben solche Dinge zuzumuten, dich anzusprechen, dich herauszufordern, echt zu werden klar zu sein, eindeutig zu werden, heilig zu werden in zwielichtigen und unheiligen Situationen, dann schrecke nicht davor zurück. Denk daran, was ich letzte Woche gesagt habe. Gerecht gesprochen bist du schon. Angenommen bist du schon. Gott steht zu dir. Und darum mach dann nicht die Schotten dicht, sondern lass ihn an dich ran. Lass ihn gewähren. Denn er will dich nicht strafen, sondern er will dich pur haben, weil du in seinen Augen so ein unglaublich wertvoller Mensch bist. Deswegen immer mehr von dir.